Hallo und herzlich willkommen. Wunderbar, dass ihr wieder zuhört. Heute gibt es eine Sonderausgabe dieses Podcasts. Der Anlass ist ein toller. Ich war vor kurzem 3,5 Tage in Nordspanien unterwegs, und zwar im Weingebiet Ribera del Duero. Eine der besten Gegenden der Welt, um die Rebsorte Tempranillo anzubauen, die dort Tinta del País heißt. Aus Ribera del Duero kommen Flaggschiffe wie der Unico von Vega Sicilia oder der Pingus von Peter Sisek, die zu den teuersten und gesuchtesten Rotweinen der Welt gehören. Und entsprechend gespannt war ich, endlich einmal dorthin zu kommen. Was ich dort erlebt und probiert habe, davon handelt diese Folge. Diesmal habe ich keinen Gast hier bei mir, aber dafür kommen gleich mehrere Menschen aus dieser faszinierenden Region zu Wort, die ich vor Ort getroffen habe und ein bisschen befragen konnte. Freut euch also auf eine Sonderausgabe von Die letzte Flasche mit Unterstützung von Ribera del Duero.
Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Ribera del Duero also. 1982, als sich das Gebiet als Appellation gegründet hat, um die Qualität und den Ruf der Weine aus dieser Region zu schützen und zu fördern, da waren da gerade mal 10 Betriebe dabei, davon 5 Genossenschaften. Heute hat Ribera del Duero 317 Betriebe und 27.000 Hektar Rebfläche. Davon sind rund 25.000 in Produktion. Das ist ungefähr so viel Fläche wie die Pfalz, also nicht schlecht. Und auf 96% dieses Gebietes wird Tempranillo angebaut. Ich gebe zu, als ich das vor der Reise erfahren habe, da dachte ich schon, okay, da wird es dann viel vom Gleichen zu probieren geben. Und das war dann auch gleich das größte Learning von dieser Tour, dass Ribera del Duero viel weniger monolithisch ist als diese 96% Tempranillo auf den ersten Blick vermuten lassen. Aber das vertiefen wir gleich, denn auch wenn ich heute ohne direktes Gegenüber auskommen muss, eine gute Tradition dieses Formats will ich unbedingt weiter pflegen, nämlich eine Flasche zu öffnen, die uns bei dieser Reise nach Ribera del Duero begleiten soll. Und das mache ich jetzt auch. Es gibt eine klassische Reserva, also einen Tempranillo, der mindestens 3 Jahre lang gereift ist, bevor er auf den Markt kommen darf. Der Wein kommt von Condado de Aza, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, einem von 4 Weingütern, die heute im Besitz der Familie Fernandez Riviera sind. Gegründet wurden sie Anfang der 70er Jahre von dem legendären Weinmacher und Pionier Alejandro Fernandez, der 2021 im Alter von 88 Jahren verstorben ist. 1975 stellte Fernandez seinen Tinto Pesquera vor, der später sein bekanntester Wein werden sollte. 1982 bezeichnete den nämlich Robert Parker als den Petrus Spaniens und gab 98 Punkte und damit war er dann einer der besten Weine der Welt. Und auch in der Gründung dieser Appellation Ribera del Duero im Jahre 1982 war Alejandro Fernandez maßgeblich beteiligt. Das ist einfach ein sehr schillernder, exzentrischer Typ gewesen, ein gewiefter Stratege, aber auch ein unverbesserlicher Macho und Selbstdarsteller. Die Sprüche von ihm werde ich jetzt hier nicht wiederholen, die könnt ihr ja mal googeln, das würde hier zu weit führen. Inzwischen jedenfalls haben die Töchter und Enkelinnen das Ruder bei den 4 Familienweingütern übernommen. Aber kommen wir zu dem Wein, wie gesagt, die Reserva von Condado de Aza. Ich schenke erstmal ein. Wir haben also 100% Tempranillo von einem Weinberg in 820 Metern Höhe, von Lehm, Sand und Kiesböden. Die Reben sind im Schnitt 30 Jahre alt. Trauben wurden entrappt und spontan im Stahltank vergoren mit Weinbergshefen. Anschließend verbringt der Wein 12 Monate im französischen Barrique und 2 Jahre in der Flasche, bevor er auf den Markt kommt. Ich habe ihn vor der Aufzeichnung schon ein bisschen belüftet. Ich rieche jetzt mal rein ins Glas. Oh, da kommen auf jeden Fall dunkle Früchte, Brombeeren, würde ich sagen, Heidelbeeren, auch Backpflaumen, aber auch so ein bisschen was Grünliches, Krautiges, so ein bisschen was an Tabak erinnert. Mm. Ja, am Gaumen auch wieder die dunklen Beeren, Brombeeren. Dazu auch so was Lakritziges und Tabak auf jeden Fall auch. Sehr elegantes Spiel so zwischen Frucht und Gerbstoffen. Ganz, ganz fester, gut strukturierter Wein, finde ich. Bin gespannt, wie er sich gleich entwickelt. Aber mal von vorne, also wie war das mit der Reise? Ich bin also nach Madrid geflogen und dann mit dem Auto ungefähr 1,5 Stunden nach Norden gefahren, immer bergauf, denn es ging in ein recht hochgelegenes Weingebiet. Ribera del Duero liegt in der Region Kastilien und León und durchschneidet dabei 4 Provinzen, Soria, Segovia, Valladolid und Burgos. Und die Landschaft, würde ich sagen, ist so eine Kombination. Sanfte Hügel, weitläufige Weinberge, sehr hübsche Dörfer und immer wieder ragen da aufs Malerischste noch so historische Burgen und Klöster ins Bild. Und die Reben waren bei meinem Besuch dann auch noch in den schönsten bunten Herbstfarben gefärbt. Also es wurde echt was geboten fürs Auge. Das Gebiet ist etwa 115 Kilometer lang und 40 Kilometer breit. Und wie der Name schon sagt, es wird vom Fluss Duero durchzogen, der hier in Nordspanien entspringt und später weiter nach Portugal fließt, wo er dann Douro heißt und in Porto schließlich in den Atlantik mündet. Wie dieser Fluss das Weingebiet formt und beeinflusst, das hat mir die Önologin Almudena Alberca erklärt. Almudena ist bislang die einzige Frau Spaniens, die die extrem schwierige Prüfung zum Master of Wine bestanden hat. So ähnlich wie Romana Echensberger, die ja auch schon bei mir im Podcast zu Gast war. Heute macht sie selber Wein in Ribera del Duero und ist so etwas wie die inoffizielle Botschafterin der Region. Und jetzt erklärt sie erstmal, was der Fluss für die Böden bedeutet.
The Duero River is a very intense and very serious river, giving so many wine areas of production, and it's very long. The Duero River bonds very close to the border of the eastern border of the Ribera del Duero. So at the beginning it's very small, so it doesn't make any erosion. It's a little bit more deep, but very narrow. On the way to the middle of the platform, it starts to make more erosion, creating different kind of soils on the surface. Could be sandy soil, or if you are more closer to the bottom of the valley, maybe you can have loam or river stones on top of the soil. Regularly, if we need to select a typical soil of Ribera del Duero, it will be limestone rocks on top, clay, and a bedrock of limestone. But sure, we are going to find pure sandy soils, pure limestone soils, and pure clay. And depends a lot on the proximity to the main river, but also the subsidiary rivers that get into the Duero River Valley.
Also ich fasse mal zusammen, der Duero hat hier die Landschaft geformt und die Böden. Das Grundgestein ist Kalk, darüber gibt es sandige Böden oder Ton oder eine Mischung davon. Dazu noch Flusskiesel und so ein bisschen bröckligere, kreidigere Böden. Was man sich merken sollte, es gibt wenige Gegenden in der Welt mit so einer hohen Konzentration an Kalkböden wie in Ribera del Duero. Vielleicht noch die Champagne, Burgund, das Sherry-Gebiet und Rioja. Was machen jetzt diese unterschiedlichen Böden mit dem Wein, mit dem Tempranillo?
The different soils at different exposures in the valley, they're going to change the aromas and the flavors and the texture of the tannins. This is why Ribera del Duero is so much fun when you are a winemaker. So sandy soils are going to give more perfume wines and lighter body wines on the palate. Clay is going to give us more concentration of red fruit or even black fruit, weight on the meat palate, and a lot of concentration on tannins. It would be like eating a steak or something like this. This feeling of meaty concentration and weight. And which is unique for Ribera del Duero is the limestone. Limestone is going to be very elegant, refined. It's going to be perfume, but a little bit more shy, particularly in the early years of the wines. The combination of all of them are going to give wines with a lot of aging potential.
Also Sandböden ergeben parfümiertere Weine und Weine mit eher leichterem Körper. Tonböden sorgen für mehr konzentrierte rote oder sogar schwarze Frucht und viel konzentriertes Tannin. Ich mochte, wie sie das gesagt hat, da das fühlt sich an, wie wenn man ein Steak isst. Dieses Gefühl von fleischiger Konzentration und Gewicht, ein ganz guter Vergleich, finde ich. Und was Ribera eben einzigartig macht, ist eben dieser Kalkstein. Kalkstein ergibt sehr elegante, raffinierte, aber etwas zurückhaltender duftende Weine. Und die Kombination aus allen diesen Böden ergibt eben Weine, die auch sehr, sehr gut altern. Wir haben jetzt die Böden besprochen. Eine zweite Besonderheit ist die Lage des Gebiets auf einem Hochplateau. Ich habe ja gesagt, ich bin 1,5 Stunden von Madrid bergauf gefahren. Dieses Plateau liegt ungefähr 750 Meter über dem Meer und ist von Hügeln umgeben, an denen oft die Weinberge stehen. Die reichen dann von rund 800 Metern so bis 1100 Metern ungefähr. Und damit ist Ribera eines der höchstgelegenen Weingebiete, wenn man jetzt mal die reinen alpinen Bergregionen außen vor lässt oder auch so Extremgebiete wie Himalaya, Bolivien oder Chile. Wie sich diese Höhenlage aufs Klima auswirkt, hat mir Almudena Alberca so beschrieben.
Because of the high altitude and the location in a plateau surrounded by mountains, we have a very long winter. And it is around, we used to say that we have 9 months of winter and 3 months of hell, a warm hell. Because of this high elevation, the latitude more in the northern part of Spain, we are having very long winters with low temperatures. We can go minus 12, minus 14 Celsius degrees. And in summer, we can go up to 40 degrees. Because of the altitude, we also have a big variation between day and night. The variation could be 20, 25 degrees difference. Maybe we can be at 35 degrees during the day or 40 degrees, and you go below 15 or around 20 at night. Normally lower than 20, because for us, having 20 degrees at night is hot. Normally we get fresher nights with cold breeze coming from the mountain.
Also 9 Monate Winter und 3 Monate Hölle. Ich finde, das klingt super, beschreibt auch ziemlich gut, wie es ist. Im Winter kann es eben runtergehen auf minus 12 bis minus 14 Grad und im Sommer können die Temperaturen schon mal 40 Grad plus erreichen. Und wegen der Höhenlage gibt es auch große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. Und das ist eben gut für die Reife der Trauben. Die reifen nämlich langsamer, als wenn sie da den ganzen Tag gegrillt würden, was eben zu einer hohen Konzentration von Aromen und von Tanninen führt. Dazu regnet es wenig in der Region. Komischerweise, als ich da war, hat es ganz schön geregnet. Und generell wohl regnet es auch ausreichend, um den Trauben genügend Feuchtigkeit zu geben. Es wird aber auch hier und da bewässert, habe ich gesehen. Und ich habe schon gesagt, die Weine der Ribera del Duero werden hauptsächlich aus der Tempranillo-Traube hergestellt, die dort auch Tinta del País oder Tinto Fino heißt. Tempranillo reift früh, da heißt sie auch so, die kleine Frühe, Tempranillo. Die Trauben sind relativ klein und dickschalig, haben also viele Gerbstoffe bzw. Tannine und sind vergleichsweise säurearm. Almudena Alberca schwärmt von dieser Rebsorte als einer der besten, aber auch vielseitigsten der Welt.
Tempranillo, in my opinion, is because I love Tempranillo, could be one of the best varieties in the world, but it is indigenous to Spain and is here where we are going to find the big diversity. Tempranillo is a very interesting variety with high concentration of color, normally that goes between light ruby or deep ruby. In aromas, typically we are going to find red fruit like strawberries, raspberry, or sometimes in Ribera del Duero, more common is forest fruit, where we are going to find a little bit of black and red all together. Naturally, in Tempranillo also, we are going to find a coffee aroma, licorice. Tempranillo has affinity to oak, so it loves to be aged in oak for a long time in order to fully develop as it is. And in flavors, has a moderate to high concentration of tannins, normally grainy texture, very elegant and soft, with a moderate acidity, which make it very easy or easier to drink.
Also sie hat gesagt, die Weine zeichnen sich durch ein tiefes, dunkles Rubinrot aus, das von Aromen von dunklen Früchten wie Brombeeren, schwarzen Johannisbeeren und Pflaumen dominiert wird, aber auch Kaffee und Lakritz. Tempranillo liebt den Ausbau im Holz und dabei entstehen dann kraftvolle und elegante Weine mit sehr eleganten und weichen Tanninen und einer moderaten Säure, die Weine einfacher zu trinken machen. Ja, apropos Easy Drinking, ich schmecke nochmal rein in meine Reserva von der Condado de Asa. Die hat jetzt ja schon ein paar Minuten hier gestanden. Ja, die Nase hat sich noch ein bisschen mehr geöffnet, also ich kriege jetzt noch mehr Frucht. Ja, und das, was Almudena eben über Schokolade oder über Kaffee gesagt hat, also sie hat Kaffee gesagt, ich würde sagen, es geht auch so ein bisschen in Schokolade, ganz angenehm. Fein. Ja, ich denke, wir haben jetzt ein paar Grundlagen zu Ribera del Duero gehört und geklärt und jetzt würde ich gerne ein bisschen von meiner Reise erzählen. Ein Weingut, das mich wirklich sehr beeindruckt hat, war die Bodega Felix Callejo. Die besitzen 54 Hektar Weinberge in und um das Dörfchen Sotillo de la Ribera am Nordrand der Appellation und die produzieren ungefähr 220.000 Flaschen im Jahr. Ist also eher mittelgroßer bis kleiner Betrieb. 1998 gegründet vom Vater, von Felix Callejo. Und der war zunächst einmal ganz klassisch unterwegs mit Tempranillo und Holzfässern. Und seit 2010 dann hat langsam die zweite Generation übernommen, die Tochter Noelia und der Sohn José Felix. Bevor die beiden in den Familienbetrieb eingestiegen sind, hatten die sich aber international ein bisschen umgesehen. Also Noelia hat erzählt, sie war in Kalifornien und Argentinien, ihr Bruder unter anderem in Bordeaux. Ja, und wie das so ist, wenn man weg war, fällt einem dann erst auf, was man zu Hause an Potenzial hat, nämlich eine unverwechselbare Landschaft, in der die Reben stehen. Und damit meinen die natürlich, ja, die Böden, das Kleinklima. Und das war dann für diesen Betrieb wirklich ein Gamechanger, denn die beiden haben begonnen, den Betrieb komplett umzuorganisieren und die Weine viel mehr jetzt nach Weinbergen und Mikroterroirs getrennt auszubauen. Die haben sich kleinere Tanks angeschafft aus Edelstahl und Beton, fingen an, mit den natürlichen Hefen aus dem Weinberg zu vergären und heute setzen sie Holzfässer eigentlich nur noch sehr, sehr vorsichtig ein. Noelia hat das in einem ziemlich griffigen Satz zusammengefasst. Wir übersetzen Landschaft in Wein.
So are our philosophies to express in our wines the landscape of Sotillo, the different soils that we have, translating into the different wines that we produce. No, everything with organic methods, organic farming, and with minimal intervention. Because we start to put in value the our territory. We have experience in other places. And help us to realize that the potential that we have here is more than the time of aging wine. No, it's more about the soils, about the different varieties, not only Tempranillo. So that help us to make the real trip that is to our roots. No.
Also, Noelia sagt, es geht eben weniger um Fassreife, mehr um die Böden, um verschiedene Rebsorten, also nicht nur um Tempranillo. Und das hilft ihnen da auf dem Weingut, die wahre Reise zu unternehmen, nämlich zu ihren Wurzeln. Stichwort andere Rebsorten, die produzieren da zum Beispiel bei Felix Callejo den El Lebrero. Das ist ein Weißwein aus der weißen Rebsorte Albillo Mayor, für den sie Trauben aus zwei unterschiedlichen Parzellen hernehmen. Der hat mir sehr gut gefallen. Der hatte so eine schöne Nase mit Aprikose und weißen Blüten. Und am Gaumen war der ziemlich mineralisch herb mit einer zupackenden Säure. Fun Fact, erst seit 2019 ist Weißwein in der DO Ribera del Duero, also in dieser Appellation, überhaupt erlaubt. Vorher nur roter. Und noch einen zweiten Wein muss ich erwähnen von Felix Callejo, ihren Clarete, also einen leichten roséfarbenen Rotwein, für den Tempranillo und Albillo Mayor, also rote und weiße Moste, zusammen vergoren werden. Der Clarete, das habe ich dann dort bei Felix Callejo verstanden, das war quasi der Ursprung des Weinbaus in Ribera del Duero, denn früher wuchsen dort weiße und rote Reben wild durcheinander, wie in vielen Gebieten. Und die Weine der Region waren automatisch Field Blends, gemischter Satz, sagt man in Österreich ja auch. Wohl auch, weil in früheren Zeiten die Reifeperiode sehr kurz war aufgrund der Temperaturen und die Roten oft nicht richtig reif wurden. Clarete war also der Weinstil, bevor sich die Appellation dann entschloss, sich wie die Nachbarn im Norden in der Rioja auf schwere rote Premiumweine zu konzentrieren. Der Clarete steht also genau für die Verbindung zu den Wurzeln, die Noelia und ihrem Bruder José Felix so wichtig ist. Und ihre eleganten Roten, die manchmal noch mit einem Hauch Garnacha für die Säure verschnitten sind, sind wirklich super feine, frische Terroir-Vertreter. Aber ich gebe zu, mich haben vor allem diese beiden helleren Varianten komplett abgeholt. Tja, ihr fragt euch vielleicht auch, wie sehen denn eigentlich die Weinberge aus? Wie sehen die Reben aus? Wenn man durch Ribera del Duero fährt, sieht man noch sehr häufig Weinberge mit Buschreben. Die ist ungefähr 2/3 der Rebfläche. Buschreben haben also kein Gerüst, an dem die Triebe hochklettern könnten, sondern die stehen wirklich als einzelne Pflanzen im Weinberg. Und vor allem in Gebieten, die im Sommer über sehr trocken sind und heiß, da hat sich diese Erziehungsform bis heute bewährt und erhalten. Das Blätterdach bei diesen Buschreben schützt die Trauben nämlich dann vor allzu starker Sonneneinstrahlung. Das ist quasi wie so ein natürliches Sonnensegel. Buschreben bedeutet auch in der Regel Handlese. 1/3 der Reben von Ribera del Duero werden, wie in anderen Regionen, auch an Drahtspalieren gezogen. So könnte ich noch was sagen zu den Rebsorten. Neben der Tempranillo und der eben schon erwähnten weißen Albillo Mayor sind auch noch ein paar internationale Rebsorten zugelassen, nämlich Cabernet Sauvignon, Merlot, Grenache und Malbec, die aber alle zusammen nur 2,5% der Gesamtrebfläche ausmachen. Deshalb war es umso interessanter, ein Weingut zu besuchen, wo Merlot und Cabernet Sauvignon eine große Rolle spielen, und zwar die Bodega Borges, etwa 5 Kilometer vom Örtchen Peñafiel entfernt. Direkt hinterm Haus fließt da malerisch der Duero vorbei. Und dieser Teil der Appellation heißt wohl auch Petit Médoc oder auch Goldene Meile, wegen der hohen Dichte an wirklichen Top-Weingütern dort. Ja, auch die Bodega Borges ist im Stil eines französischen Chateaus angelegt, also das Gutshaus mit Keller in der Mitte und rundherum Reben. Allerdings nur ein kleiner Teil, etwa 2 Hektar. Der größere Teil sind Buschreben, die auf einem Kalkplateau auf etwa 900 Metern Höhe stehen, auf einem sehr kargen, steinigen Untergrund. Besonders ist hier, dass die Reben bei Borges doppelt so dicht stehen wie im Rest der Appellation. Hier sind es etwa 5000 Pflanzen pro Hektar. Es geht eben Inhaber Javier Borges darum, den Konkurrenzdruck unter den Reben zu erhöhen, was sie zwingt, tiefer zu wurzeln und die Erträge pro Pflanze auf natürliche Weise zu senken. Und die einzelnen Trauben sind dann auch wirklich nur so 350 Gramm schwer statt 700 Gramm. Sehr kompakt also. Und auf die Idee, zu dem Tempranillo jetzt auch noch Cabernet und Merlot zu pflanzen, hat Borges vor über 20 Jahren ein französischer Freund gebracht.
I have the influence of a good friend from Bordeaux, and he said to me that the varieties here, like in Saint-Emilion, will work very, very good.
Why do you think?
A very good advice. For these French varieties, the main thing is the soil. Also the weather, the climate, but the soil, because the limestone here is very similar to the limestone and very continental, like in Bordeaux. So yeah, in terms of quality of the soil and also the continental climate, so good balance, good mix for these varieties. Of course, these two varieties gives complexity, which is the main thing for us. The level of acidity is much better when you put a touch of these grapes.
The wines are fresher.
And are fresher. And longevity is also an issue for us. So it's good for keeping these wines for a longer time. We are special in the density of plants, the way we manage the whole thing, and yeah, we're different. But at the end of the day, we are similar because we have Tempranillo as a leader. So, yeah.
Javier sagt, der Kalkstein und das kontinentale Klima seien eben in Ribera del Duero sehr ähnlich zu Bordeaux und deshalb passen diese französischen Sorten ganz gut hierher. Es geht ihm aber nicht darum, Tempranillo zu ersetzen, sondern um mehr Komplexität in den Weinen. Tempranillo ist für ihn das Fleisch der Cuvée und der Cabernet liefert so ein bisschen das Knochengerüst im Sinne von Säure. Und der Merlot steuert dann so floralere Aromen wie Veilchen bei. Das Sortiment da ist überschaubar. Borges produziert eine Crianza, eine Reserva und einen Zweitwein namens Momo. Die Weine fand ich übrigens durch die Bank sehr elegant, frisch und mineralisch. Und der Einfluss dieser französischen Rebsorten, der war trotzdem, die da nur in ziemlich geringer Dosierung drin sind, doch deutlich schmeckbar. Vor allem so an Menthol und Eukalyptus erinnernde grüne Noten des Cabernet in der Reserva und auch die Veilchennoten in der etwas Merlot-lastigeren Crianza hat man ganz gut rausgeschmeckt. Ganz am Schluss hat uns Javier Borges dann noch verraten, dass er sich jetzt auch noch einen Weinberg in Jerez im südspanischen Andalusien gekauft hat und dort aus der Sherry-Rebe Palomino einen Weißwein herstellen wird. Man darf also gespannt sein. Soweit zu meinem Besuch bei Borges. Ich denke, jetzt ist an der Zeit, nochmal in meine Reserva von der Condado del Asa reinzuschmecken. Mache ich jetzt nochmal. Es ist irgendwie komisch, wenn man keinen Ansprechpartner hat, der Gast nicht dabei ist, aber es macht auch Spaß, alleine einen Wein zu verkosten. Kann man sich besser konzentrieren vielleicht. Ja, sehr fein, auch ein bisschen zupackend. Diese Weine schreien förmlich nach Essen und deshalb wollte ich euch auch noch ein wenig von der Küche in Ribera del Duero berichten. Wir sind ja schließlich ein Genuss-Podcast. Also was haben wir gegessen? Als Vorspeise gab es öfters Croquetas, diese knusprigen spanischen Kroketten mit einer unnachahmlich cremigen Füllung aus einer Schafsmilch-Béchamel. Und ansonsten gab es vor allem sehr viel Wurst, Schinken und Fleisch, muss man wirklich sagen, ist noch eine Fleischregion, die Ribera del Duero. In Erinnerung sind mir geblieben eine spezielle regionale Blutwurst mit Reis oder auch auf Rebholz gegrillte Lammrippchen. Oder einmal gab es zum Beispiel Lagarto und Pluma vom iberischen Schwein. Lagarto heißt auf Deutsch Eidechse. Also es ging da nicht darum, Reptilien zu verzehren, sondern da geht es um den Fleischzuschnitt, also die Form, die an eine Eidechse erinnert. Das ist nämlich die Kette vom Schweinerücken und dieser Cut, der befindet sich zwischen Rückenlachs und Wirbelsäule beim Schwein. So ein Strang ist relativ dünn und lang, wiegt vielleicht, weiß ich nicht, 100 Gramm vielleicht, 150 Gramm und war dann sehr schön zart angegrillt, sehr saftig dabei. Die Pluma Iberica wird auch Rückendeckel oder Federstück genannt, das ist die dreieckige Spitze vom Schweinerücken. Es ist eines der besten Teile eigentlich vom Iberico-Schwein, stark marmoriert und dadurch bleibt es eben auch nach dem Grillen herrlich saftig. Mein absolutes Lieblingsgericht auf dieser Reise war aber das Cordero Lechal oder Lechazo. Das ist ein butterzartes, im Holzofen gebackenes Milchlamm, das in knusprige Stücke gehackt wird und in einem Tontopf an den Tisch kommt. Ein sehr authentisches regionales Gericht. Eine echte Entdeckung und komplette Überraschung war dann auch noch das Restaurant der Melida Winery im 30-Einwohner-Dörfchen Melida, wo die Önologin Silvia Herrera selbst am Herd steht und eine extrem kreative Fine-Dining-Küche kocht. Wir sind da fast umgekippt, wie toll das war. Zum Beispiel füllt sie einen Abisinho, das ist die nordspanische Variante eines süßen Berliners, mit langsam gegartem, gezupftem Entenfleisch, also so eine Art Pulled Duck. Und dazu gab es so eine süß-scharfe kreolische Soße mit gegrillter Ananas. Einfach nur wow. Schwer zu toppen. Aber noch eine Spur raffinierter fand ich den in Olivenöl konfierten Lauch, der anschließend mit Hoisin-Soße glasiert und kurz abgeflammt wurde und dann mit einer Beurre Blanc und gebratenen Pilzen serviert wurde. Also ein Gang, der richtig Wumms hatte. Tolles Umami. Irre gut. Ja, und dann war da ja noch ein echter Höhepunkt auf dieser Reise, nämlich der Besuch bei einer lebenden Legende. Das ist ein abgedroschener Satz, aber hier stimmt's wirklich, nämlich bei dem Dänen Peter Sisek, dem Gründer der Dominio de Pingus, dem Weingut, das den aktuell teuersten Wein Spaniens, den Pingus, herstellt. Flaschenpreis, haltet euch fest, um die 1000 Euro. Ältere Jahrgänge, falls noch greifbar, noch deutlich mehr. Das weckt natürlich gewisse Erwartungen. Auch die Kollegen aus Großbritannien, mit denen ich auf dieser Reise unterwegs war, waren super gespannt. Und wir waren dann alle schon etwas verdattert zu sehen, dass sich dieses berühmte Weingut fast völlig vor der Öffentlichkeit versteckt. Also der Keller verbirgt sich hinter einer komplett unauffälligen Fassade im Ortskern des kleinen Dörfchens Quintanillo de Onésimo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das hatte wirklich schon was Konspiratives oder eben so ein komplett Understatement. Kein Schild, kein Name an der Tür, im Hinterhof ein paar Fässer. Das waren so die einzigen Hinweise. Wenn man da durch eine Tür gegangen ist, kam man in diesen im Jahr 1997 erbauten Keller, in dem gerade der aktuelle Jahrgang vor sich hingärte. Drei Weine produziert Peter Sisek mittlerweile. Den Pingus, also einen Single-Vineyard-Wein, von dem es jährlich nicht mehr als 9000 Flaschen gibt. Dann den Zweitwein, Flor de Pingus, den Sisek als Ortswein bezeichnet, und von dem es ungefähr 16.000 Flaschen gibt. Der kostet dann um die 130 Euro, die Flasche. Und sein PSI ist da noch, oder Psi, aus alten Buschweinen der Region, sozusagen eine Art Edellandwein, von dem er immerhin 360.000 Flaschen auf den Markt gibt, für 32 Euro die Flasche. Dafür kauft und rettet der uralte Weinberge, die sonst gerodet würden. Wie sie jetzt aber sein Pingus entstanden ist, das hat uns Peter Sisek im Keller dann als eine Kette von Zufällen beschrieben. Eigentlich war er nämlich 1990 auf dem Weg von Bordeaux nach Kalifornien, um beim legendären Weingut Rich für Paul Draper zu arbeiten. Doch dann spielte Siseks Onkel, ein berühmter dänischer Önologe, Schicksal. Der Onkel hatte nämlich das Angebot erhalten, in Ribera del Duero die Hacienda Monasterio aufzubauen. Er steckte aber irgendwie in Frankreich in anderen Projekten fest und hat seinen Neffen gesagt, du, fahr du mal dahin nach Ribera del Duero und übernimm das Projekt. Und das hat Peter Sisek auch getan. Zu dieser Hacienda Monasterio gehörten damals 64 Hektar. Die hat er mit Tempranillo bestocken lassen und dazu noch ein paar Rebsorten aus dem Bordelais pflanzen lassen, Cabernet Sauvignon unter anderem, weil er eben rein Tempranillo sich zu monoton vorstellte. In den frühen 90ern war er damit einer der ersten in der Region, die also wirklich überall neues Rebmaterial hingesetzt haben. Aber Peter Sisek kam eben aus Bordeaux und konnte es sich gar nicht anders vorstellen, als nur mit eigenen Reben zu arbeiten, nicht mit zugekauften. Dann geriet dieses Projekt allerdings in Schwierigkeiten, die Hacienda de Monasterio. Und als der spanischen Gesellschaft, die das finanzierte, das Geld ausging, ja, da hat Peter Sissek irgendwie Zweifel daran bekommen, wie es weitergehen könnte, und hat dann sich entschieden, ich mache einen eigenen Wein. Anders als in Monasterio wollte er auf jeden Fall auf reinsortigen Tinto Fino setzen, also eine Spielart des Tempranillo. Und die 1929 gepflanzten Rebstöcke dafür, die hat er in der Region La Horra entdeckt, rund 50 Kilometer von dieser Hacienda Monasterio entfernt.
So I found a really beautiful vineyard in La Horra, in the middle of Rivera. 4 hectares, planted in 1929. And that is what became in 95 Pingas. So this wine that lays the foundation of what we're doing here. We added on pretty fast because my American importer, he was very eager to have another wine. So we created Flor de Pingas, which is the second wine. And that is, we have now 35 hectares of Flor de Pingas and the four hectares of Pingas.
Also mit 4 Hektar Pingus ging es 1995 los. Jetzt habe ich schon zigmal Pingus gesagt. Pingus ist übrigens Peter Sisseks Spitzname in der Familie, in seiner dänischen Familie. Und es hat irgendwas mit Pinguin zu tun. Ist sein Spitzname, Pingus. Weil die Nachfrage vor allem in den USA aber so riesig war, hat er dann nach und nach noch diese 35 Hektar gekauft, die um diesen Kernweinberg von Pingus herumliegen und von denen er jetzt seinen Zweitwein macht, den Flor de Pingus. Beim Marketing hat Sisek dann einen echten Geniestreich gelandet, das muss man rückblickend sagen, denn eigentlich waren die Preise für die Rotweine aus der Region zu der Zeit total im Keller und viele Güter haben dann irgendwie auf Masse gesetzt, riesige Mengen produziert, um irgendwie über die Runden zu kommen. Sisek dagegen hat sich entschieden, den Wein von Anfang an da zu verkaufen, wo es höhere Preise gibt, nämlich in Bordeaux hatte dem Pingus in Subskription angeboten, en primeur, als ersten Wein aus Spanien überhaupt über dieses französische Vorkaufssystem. Dass Pingus dann ziemlich schnell durch die Decke ging, das lag schon an der außergewöhnlichen Qualität des Premierenjahrgangs 1995, von dem es 4000 Flaschen gab. Robert Parker vergab auf Anhieb 98 von 100 Punkten. Ja, und dann passierte etwas, was sich keiner so ausdenken kann. Ein Frachtschiff, auf dem 75 von den insgesamt nur 325 Kisten Pingus in die USA bringen sollte, das ist vor den Azoren gesunken. Das trug natürlich zur Mythenbildung bei und ließ die Preise dann nochmal zusätzlich explodieren. Dank des Triumphs mit Pingus konnte Sisek übrigens dann zugleich neue Geldgeber für die Hacienda Monasterio finden, die er zu einer der erfolgreichsten Bodegas in Ribera del Duero geformt hat. Aber jetzt wollt ihr sicher wissen, wie der Pingus denn nun schmeckt, der 1000-Euro-Wein. Tja, das kann ich euch leider auch nicht wirklich sagen. Wir haben nämlich nur jeweils einen winzigen Schluck des 2023 von Pingus und Flor de Pingus probieren dürfen. Eine Fassprobe, also nicht den fertigen Wein. Und ich finde es schwierig, von so einem unfertigen Produkt auf die Qualität des Endprodukts zu schließen. Aber eine Probeflasche Pingus wollte Peter Sisek nicht rausrücken. Über seine Entschuldigung mussten wir dann doch lachen.
Everything is pre-sold. So it's just a matter of we bottle it and then label it and it goes off. So even that the wines that you taste is
it's not my, it's
not my wine.
Ja, also alles wäre schon verkauft, sogar die Proben, die er uns ausgeschenkt hat, die würden ihm eigentlich gar nicht mehr gehören. Naja, ein wenig hat er dann aber doch verraten, dass er nämlich den Stil von Pingus im Laufe der letzten fast 30 Jahre doch immer mal wieder ein wenig verändert hat. Seit 2000 zum Beispiel ist Pingus biodynamisch. Sisek hat auch 20 Kühe, deren Dung er in den Weinbergen verteilen lässt. 2012 dann hat er bereits den Einfluss von neuen Barriques reduziert, weil für ihn eben der Ausdruck und die Finesse der perfekten Frucht an allererster Stelle stehen sollen und nicht so der Holzeindruck. Seit 2015 dann erntet er früher und vermeidet zu viel Konzentration in den Weinen. Er hat uns gesagt, ja, das Klima hat sich geändert und wenn er darauf nicht reagiert hätte, wäre der Wein doch dann sehr barock geworden, auch alkoholisch wahrscheinlich. Sisek hat viele dieser Schritte wohl ganz intuitiv gemacht, er hat es aber ein klein bisschen philosophischer ausgedrückt.
You make wine forward and understand it backwards, no? So, and often, the problem is that it often takes 20 years to really understand what you've been doing, moving forward. And in between, you are understanding you 10 years has passed, no? So in between you had to do without knowing what you're doing, no? So often you move around in blind a bit, no?
Man sagt, sagt Peter Sissek, dass man Wein vorwärts macht und ihn rückwärts versteht. Das Problem ist aber, dass man oft 20 Jahre braucht, um zu verstehen, was man vorwärts gemacht hat. Und in dieser Zwischenzeit muss man, ohne zu wissen, was man tut, auskommen und weiter Wein machen. Also läuft man da oft genug ein bisschen blind herum, sagt er. Naja, das dürfte dann doch ein bisschen Understatement sein. Neben Pingus hat Sissek übrigens auch noch weitere Projekte. In Andalusien produziert er einen Sherry und seit 2010 führt er auch noch das Château Rocheron auf dem Kalkplateau von Saint-Emilion. Das klingt alles nach Hans Dampf in allen Gassen und so, ein bisschen getrieben, aber es gibt natürlich ein interessantes Bindeglied und das ist der Kalk, der alle diese drei Terroirs prägt. Also Ribera del Duero liegt dabei in der Mitte. Wenn man sich das so als so ein imaginäres Kalkband vorstellt, 600 Kilometer nördlich das Bordelais. Und 600 Kilometer südlich Andalusien. Gegen Ende dieses Podcasts kommen ja immer die Praxistipps für euch. Heute sind das natürlich Weinkauftipps. Und da kann ich euch sofort beruhigen, es ist kein Drama, wenn ihr euch keinen Wein von Peter Sissek leisten wollt. Gerade im Bereich Buschweine und alte Reben gibt es inzwischen eine ganze Menge von Projektweinen. Zum Beispiel die Bodega Melida Wines bei Peñafiel. Das sind die mit dem tollen Restaurant, von dem ich eben geschwärmt habe. Oder auch Ecosistema Arco in Aranda de Duero, die beide fantastische Weine in Kleinauflagen aus 80 bis 100 Jahre alten Buschweinen machen. Unbedingt erwähnen muss ich auf jeden Fall noch die extrem vertikalen, intensiven, nie fetten Cool Climate Weine von Val Travieso, die in einem einzigartigen Hochmoor auf 950 Metern Höhe stehen, wo alle 10 Meter die Bodenformation wechselt. Wir sind da so mit dem Allradwagen durchgebrettert, mega spannendes Projekt. Wenn ihr lieber einen ganz traditionellen, fassgeprägteren Ribera del Duero probieren wollt, könnt ihr auch gerne zu den Bodegas Perez Pascuas schauen. Deren Weinlinie heißt Viña Pedrosa. Da hat mir die Einzellagenreserva La Navilla besonders gut gefallen. Und wenn ihr nicht zu viel Geld ausgeben wollt, dann gibt es auch noch große Produzenten, wie zum Beispiel die Genossenschaft Protos. Die machen ja 6 Millionen Flaschen jährlich. 1927 gegründet. Solide Qualitäten zu guten Preisen, würde ich sagen. Ja, was nehme ich mit aus Ribera del Duero? Welche Learnings, welches persönliche Fazit kann ich ziehen? Es ist eine Region mit Tempranillo in allen möglichen Facetten. Es ist ein Gebiet mit sehr großem Qualitätsstreben, ein Gebiet, wo Klassik und Aufbruch zu finden sind. Wie meine ich das? Einerseits spielen Holz- und Reifezeiten immer noch eine große Rolle, aber auch die Herkunft verschafft sich immer mehr Raum im Denken der Weinmacher. Diese mächtigen Kalkböden, das Hochplateau mit seinen extremen Temperaturschwankungen und natürlich der namensgebende Fluss. Tja, und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank an euch, dass ihr dabei wart bei dieser Sonderausgabe der letzten Flasche zu Ribera del Duero. Verkostet habe ich die Reserva 2018 von der Condado de Aza, einem von 4 Weingütern, die zur Gruppe Familia Fernandez Rivera gehören und den fand ich wirklich gelungen. Alle erwähnten Weingüter verlinke ich euch gerne nochmal in den Shownotes. Und ansonsten gilt wie immer, ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, hinterlasst das gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt, fahrt vielleicht mal nach Ribera del Duero und genießt. Bis zur nächsten Folge.